Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir schauen nochmal zurück auf das 6. Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft Lone Star Le Mans. Das mit einem ganz speziellen Sieger. Schauen wir gleich noch drauf und analysieren, genauso auch wie den Porsche Mobil 1 Supercup. Auch schauen wir voraus, nämlich auf das Rennwochenende der DTM. Leicht verändertes Format und da gibt es natürlich alles zum drittletzten Rennen der DTM 2024. Mein Name ist Lukas Stoms und ich grüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein Herz willkommen. Ja, die Langstreckenweltmeisterschaft war zu Gast, nämlich beim 6-Stunden-Rennen von Austin. Lone Star Le Mans hieß das Ganze offiziell. Das war ja nach 2020 das erste Rennen wieder auf dem Kurs von Austin, Texas. Das die bekannte Formel-1-Strecke dort in Texas gelegen und das war ja in dem Sinne schon ein wenig schade, dass man dort nicht mehr zurückgefunden hat. Ich meine, Sebring war tendenziell dann doch eigentlich eher so eine Langstrecken-Weltmeisterschaftsstrecke. Dennoch könnte man vielleicht mal überlegen, in der Zukunft das Ganze mal zu wechseln, weil wäre ja nicht schlecht, wenn man jedes Jahr mal ein wenig durchwechseln könnte. Passt natürlich kalendarisch nicht immer rein. Da wissen wir natürlich selber, dass es super schwierig wird. Deshalb das Ganze hier nochmal so ein bisschen angedacht. Schauen wir aber vorher nochmal auf ein paar News. So ist der ehemalige Isuzu Fraschini-Fahrer Servale jetzt Proton gejoint. Also Proton Competition wird als neuer WEC-Reservefahrer dabei sein. Das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht besprochen. Isuzu Fraschini nicht mehr in der Saison 20 Strecken-Weltmeisterschaft dabei. Heißt Kota. Heißt auch, dass man Fuji nicht fahren wird, sowie auch dann das Finale in Bahrain über 8 Stunden. Dann gehen wir weiter. So kann sich auch noch weiter vorstellen, dass Ben Keating in der nächsten Saison wieder mit in der LMGT3-Klasse mit dabei ist als Vollzeitfahrer. Und das eben auf Vollzeitbasis mit seinem Bronze-Rating hat er damit ja auch ganz gute Chancen, ein gutes Fahrer-Trio zu finden. Und dann gehen wir natürlich rein in das Rennwochenende, machen damit dann das Qualifying und Platz 1, damit die Pole war für Alessandro Pecquini, James Calado und Antonio Giovinazzi. Das Ganze mit der Hyperpole-Zeit von 1:50.30, dort hinter 0,277 Sekunden. Das beste Auto von Robert Kubica, Robert Schwarzmann und Yefeye. Bamba Lin auf 3, Schotter, Habsburg und Milesi auf 4. Bestes Qualifikationsergebnis in dieser Saison. Foko, Molina, Nielsen auf 5, Campbell, Christensen, Marco Wecki auf 6, Van der Linde, Freins, Rast auf 7, genauso wie Fantor, Marcello und Wittmann, damit eine reine BMW-Startreihe gewesen. Conway und Kobayashi sowie auch De Vries auf 9 und Stevens, Eilert sowie Nato auf 10. Ja, die Peugeots taten sich wie häufig schwer, Toyota tat sich auch schwer. In Austin muss man ganz klar sagen, im Qualifying sowie auch in den Anfangsphasen des Rennens kommen wir gleich noch dazu. Sowie auch wie Porsche muss man sagen, Estre Lotterer und Fantor, die aktuellen Tabellenführer, nicht mal in der Hyperpole vertreten. Das in dem Sinne war ja schon ein großer Nachteil für sie. In der LMGT3-Klasse, dort die Pole Position belegt Ian James, Daniel Mancinelli und Alex Riberas, gefolgt von Bobby Frey und Gatting, sowie Herrio, Mann und Rovera, die ersten drei Plätze nach der Qualifikation von Lone Star Le Mans. Und dann schauen wir mal auf das Rennen hinein. Ja, das war eines, muss man sagen, was dann auch sehr sehnhaft war, wie eigentlich fast alle Rennen der Langstreckenweltmeisterschaft in diesem Jahr. Das Rennen, muss man sagen, ganz klar extreme Hitze ausgesetzt worden. Das brachte auch einige Autos an ihre Grenzen. Wir haben schon darüber gesprochen, Toyota mit Problemen. Und das war nämlich das, was denen in der Hitze überhaupt nicht gut getan hat. Das war genau das, was man sich überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ferrari sowie auch BMW haben in der Hitze ganz gut funktioniert. Cadillac auch sehr gut in der Hitze, muss man sagen. Da kam aber denen was anderes entgegen, was da nicht so in ihre Strategie gepasst hat. Beim Start, muss man aber ganz klar sagen, führte das Ganze Antonio Giovinazzi an, dicht gefolgt von Robert Kubica und ein aggressiver Zug. Ein guter Start von Miguel Molina brachte ihn dann auf Platz 3, wobei er damit dann den BMW überholt hat. Frühen Rennen gab es aber, muss man sagen, eine brenzliche Situation zwischen der Alpine mit der 35, mit Ferdinand Habsburg und den Cadillac von Alex Lim, wobei es ja mit nach einer Kollision dann nach hinten ging für beide. So profitierten die beiden BMWs von WRT auf Platz 4 und 5, gingen sie dann in die ersten Rennminuten hinein. Toyota kämpfte sich über das Rennen hinweg weiter nach vorne. Man hat versucht, sich über gewisse Strategiezüge dann nach vorne zu fahren. Auch kam denen so ein wenig entgegen, dass es ja in den letzten Stunden des Rennens deutlich kühler wurde. Und dadurch das wieder in das Metier von Toyota geben. Das hat man gesehen, dass zum Beispiel Fahrzeuge wie Cadillac und BMW auch nicht mehr so gut funktioniert haben. Das hat man ganz klar sehen können. Autos wie die Alpine zum Beispiel haben dann bei kälteren Bedingungen wieder deutlich besser funktioniert. Schauen wir nochmal auf Lamborghini. Das Team startete aggressiv am Rennen und arbeitete, wie bekanntlich bei Lamborghini, vom Ende des Feldes nach vorne, während viele Autos eben mit Straf- und kleineren Kollisionen zu kämpfen hatten. Ein kritischer Moment trat dabei ein, als auch da Antonio Giovinazzi durch den Kontakt mit einem anderen Fahrzeug Zeit verlor, nämlich das mit dem 94er Peugeot, und dort brachte man sich dann in eine schwierige Situation. Das Alpine-Team erhielt noch eine Strafe für einen Zusammenstoß zu Beginn des Rennens, während Robert Kubica sein Ferrari-Team in eine starke Position bringen konnte und dabei auch die Strategie sehr gut war. Durch die Kollision verlor Antonio Giovinazzi nicht nur die paar Positionen, sondern eigentlich auch das Rennen. Reifenprobleme und möglicher Bruch der Aufhängung wurde dort eruiert, und so war es dann auch nach 55 Runden, respektive nach einer Stunde 49, war die ganze Sache für Pierre Guidi, Gallardo und Giovinazzi rund um die Rennführung dann auch wieder geschehen. Zwischenzeitlich kämpfte auch BMW und Ferrari sehr intensiv, die 20 gegen die 50, und da muss man sagen, BMW hat sich da durchgesetzt. Also man war, man sah wirklich in dieser Anfangsphase, wo es wirklich noch sehr warm war, sehr, sehr gut unterwegs. Da hat man eigentlich das Potenzial dieses Auto gezeigt. Lag natürlich auch daran, dass Reifen aufwärmen bei solchen Temperaturen. Das Race Report, wenn ich mich komplett entirre, hat ja komplett sehr warme Temperaturen angezeigt. Air Temperature 35 Grad waren zu sehen während der Session. Track Temperature über 42 Grad Celsius. Also das war schon etwas, was man gut sehen konnte, dass es eben sehr anspruchsvoll war für die Fahrzeuge, und ja, so ein anspruchsvolles Auto, vielleicht auch bei anspruchsvoll, dann auch erst so richtig funktioniert, hat so den Anschein. Dramatisch wurde es dann zwischenzeitlich, da wechseln wir mal kurz die Kategorie, im Kampf um Platz 2, nämlich zwischen Bowie, Gatting und Frey, gegen dem Auto von TF Sport, der 81 mit der Corvette, ist man da ja bekanntlich am Start, und das war ja eine Situation, die man sich so auch nicht hätte erwünschen können. Von Rompuy, Andrade und Eastwood, beide, also das Auto von denen schied aus, Iron Dams musste reparieren. Die Schuldfrage, ja, schwierig zu klären. Ich meine, man sticht da schon sehr spät ein, und da der Kontakt dann eigentlich fast schon nicht mehr zu vermeiden von der Corvette. Deshalb die Situation eigentlich ganz klar die Schuldfrage klären. Gut, den Iron Dams Frauen, die ja eigentlich in dieser Weltmeisterschaft ja auch ganz gut unterwegs waren, aber immer mal wieder, entweder heute oder an diesem Rennen, mit Eigenverschulden dann rausfliegen oder dann eben mit technischen zu kämpfen. Also die erste volle Lamborghini-Saison läuft für sie noch nicht so gut in der Langstrecke. Springen wir mal ein bisschen, und da wurde es dann dramatisch. Der Kampf um, eines der wichtigsten Positionen im Feld, kann man fast schon sagen. Das war nämlich Platz 6. Die 8er Toyota mit Sebastian Buemi am Steuer und darunter auch Laurens Vandoorne bekriegten sich bis zum Messerschneide. Nämlich Buemi schickte das Auto mit der 6 fast so gegen die Wand, dass es da mächtig gekracht hätte. Erinnerte einst an Spa in diesem Jahr. Die Situation ist zwar immer ein bisschen anders gewesen, aber der Ausgang wäre wahrscheinlich nicht viel anders gewesen. Dicke Strafe, 30 Sekunden plus 2 Strafpunkte für Sebastian Buemi nach diesem Rennen. gab dann auch nochmal später eine Durchfahrtsstrafe, 41 Minuten vor Rennende für den 7er-Wagen, für das Nichterkennen einer gelben Flagge. Das war daran zu schulden, dass der Peugeot mit der 94 ausgeschieden ist, das Auto wurde abgestellt und da gab es natürlich gelbe Flagge und so musste man dann zusehen, dass das Auto dann in die Box gefahren ist, zu der Strafe ab, um die Strafe abzusetzen. Und das brachte wieder die 83 in Front, die sehr stark gefahren ist über die Distanz, aber Toyota auch mächtig aufgeholt hat nach dieser Strafe. Eine beste Runde gefahren nach der anderen. Man hatte auch im Traffic sehr viel Glück und so gelang es dann, denen den ersten in dieser Saison einzufahren. Es war der zweite Privatwagen in dieser Saison, war auch der erste Sieg für Ferrari außerhalb von Le Mans, was auch sehr bemerkenswert ist, wenn man überlegt, wie stark eigentlich auch generell dieses Fahrzeug ist. Schwarzmann, Kubica und Yifuyi schreiben sich damit Bücher hinein der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Schauen wir die Leader-Sequences, ist es auch vollkommen verdient. Man hat dort die meisten Meter abgespult, auch waren es die ersten Führungskilometer für BMW, für das BMW-Team MWRT über eine längere Zeit. Das das kann man auch mal als Erfolg sehen. Dort ist es dann aber im Endeffekt auch nicht mehr ganz so toll. Man hat eine Strafe bekommen aufgrund von einem technischen Vergehen mit der 20. Dort war man ja eigentlich ganz gut noch unterwegs. Auf Platz 8 müsste man da zwischenzeitlich platziert gewesen sein, noch zum Ende des Rennens. Platz 8 wurde es auch, aber für Phantom, Marcello und Witt, die sich dann noch am Ende überrunden lassen mussten, um dann die Zielflagge hin zu können. Van der Linde, Freins auf der final 13. Position. Toyota Gazoo Racing hat sich mit einem starken Rennen wieder auf 2 gefahren und dann machen wir damit das Podium komplett mit Ferrari AF Corse auf 3. 4. Platz für Cadillac Racing mit Bamba und Lin und beste Saisonplatzierung auch für Alpine. Nach dem desaströsen Aus in Le Mans geht es wieder ein wenig nach vorne für Schotter, Habsburg und Milesi. Platz 5, die eigentlich schwächere Paarung in diesem Jahr, muss man sagen. Aber in Austin hat man gezeigt, wo der Hammer hängt gegenüber Lapierre, Schumacher und Vaxivier. Auf 6, Estre, Lotterer und Fantor. Auf 7, Campbell, Christensen und Marco Vecchi. Und auf Platz 8, der BMW von der WRT-Mannschaft auch mit der 15. 36, die Alpine Endurance-Team-Mannschaft auf der 9, Lapierre, Schumacher und Vaxivier und auf 10, Button, Hansen und Oliver Rasmussen auf der 10. Dann blicken wir auf die LMGT3-Klasse. Das war eigentlich mehr oder weniger ein ungefährdeter Sieg für Ian James, Marcinelli und Riberas, muss man eigentlich ganz klar sagen. Mattei Pure Racing auf 2 und auch das zweite Mattei-Auto mit der 91, Shahin und Schuring und sind auf dem Podium zu finden gewesen. Ist eigentlich für die, muss man ehrlich sagen, kaum noch zu nehmen. Diese Meisterschaft in der LMGT3-Klasse. Und da schauen wir auch eigentlich direkt mal drauf. Auf die LMGT3-Klasse, die Fahrer. So sieht's aktuell aus. Manekin, Sturm und Bachler 118 Punkten unterwegs. Mit Moritz Schuring, Richard Lietz 90 Punkte dort hinter. Und Augusto Farfus und Darren Long sowie Sean Gelal auf Platz 3 mit 84 Punkten. Heißt also, dass es zwischen Platz 1 und Platz 2 einen Abstand von 28 Punkten gibt. Theoretisch heißt es dadurch, dass man in Fuji schon zumachen könnte mit einem weiteren Sieg in dieser Saison. Und für Augusto Farfus, Darren Long sowie Sean Gelal wird es noch schwieriger. 118 zu 84 haben wir ja schon besprochen. Das wären dann 34 Punkte. So müsste man eigentlich fast schon beide Rennen gewinnen, um noch einigermaßen eine Chance zu haben. Riberas und Mancinelli sowie Ian James machen durch den Sieg mächtig Plätze gut. Und so hat man echt mit Sao Paulo Platz 2 und jetzt mit Pole und 26. Also da macht man richtig Punkte gut im Vergleich dazu. Farfu in Spa, wie Darren Long und Sean Gelair keine Punkte gut. So wie jetzt auch dann nur einen Pong in Sao Paulo 10 in Kota. Das wird nochmal auch rund um Platz 3 und Platz 2 richtig spannend um die Vizemeisterschaft. In der Fahrermeisterschaft der Hypercar-Kategorie weiterhin vorne Estre, Fantor und Lotterer. Aber es wird richtig knapp und es wird weiter entspannt. Wer da die Oberhand behält, Kobayashi, die Fries auf Platz 2 unterwegs. 18 Punkte, 12 Punkte in Sao Paulo geholt. Zwar hatte Lotterer, Estre und Fantor die Oberhand in Sao Paulo. aber der Punkteabstand 5 Punkte nur da gewesen und jetzt sind es 10 Unterschied. Heißt, man ist nochmal mächtig rangekommen. 12 Punkte sind es Unterschied. Genauso wie Foucault, Molina und Nielsen. Gleichstand bei den beiden. Und so geht man dann auch in das Rennen von Fuji. Heimstrecke von Toyota. Deshalb ist man da eigentlich favorisiert in einer ganz klaren Weise. Conway, Makowiecki, Campbell und Christensen folgen dann auf 4, respektive auf Platz 5 mit jeweils 77 Punkten. Hartley, Hirakawa und Buemi auf 6 mit 69 und Callum Ilott, Williams Stevens auf der 7 mit 60. Also es wird auch da nochmal spannend, was das Thema Weltmeisterschaft in der Hypercar-Kategorie angeht. Wie gesagt, geht ja schon relativ schnell weiter mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft aus Fuji. Das Ganze nämlich am 13. September. Und dort das Ganze dann mit dem Rennwochenende von Fuji auch sehr beliebt, muss man sagen. Tolle Rennstrecke und da freuen wir uns schon echt dicht drauf. Das Ganze für euch dann am Sonntag um 4 Uhr. Heißt also nicht viel schlafen. Ab dann vom Samstag auf den Sonntag, wenn man das Ganze über die 6-Stunden-Distanz dann voll sehen kann. Aber auch ganz gutes Frühstücksprogramm. Das war der Porsche Mobile 1 Supercup hingegen nicht. Das war ganz. Im Gegenteil, über die ganze Saison eigentlich kein Frühstücksprogramm, muss man ganz klar sagen. Aber der 8. Lauf war mal wieder spannend. Denn je ist es viel passiert, so muss man ganz klar sagen, war es auch das letzte Rennen. Das hätte man vorher so nicht gedacht für Larry Tenforde. Es war auch, ja, in dem Zuge dann auch die letzte Meisterschaft für ihn, denn er gewann die Saison des Porsche Mobile 1 Supercups in einer ja, Konstanz und in einer Dominanz, die wir es eigentlich nur kennen von Michael Ammermüller. Und beim Höhepunkt hört man auf und das hat sich dann auch eben Larry Tenforde gedacht, der jetzt eben seinen Hut nimmt und sich dann im nächsten Jahr auf auf seine eigene Fahrerakademie beschränken und auch konzentrieren wird. Das Rennen war sehr, sehr spannend. Es ging eigentlich primär um die Rookie-Meisterschaft und gegenüber Robert De Haan und gegen Kaz Havercourt, der unglücklicherweise nach dem Qualifying nach hinten gesetzt worden ist. Auto war oder hat nicht den Regularien entsprochen, des Porsche Mobile 1 Supercup eben ausgesprochen haben, dort anstehen. Deshalb ist das die Konsequenz gewesen, dass er eben nach hinten ist. Das Thema eben bei Kaz Havercourt ein ganz bitteres gewesen, denn er musste sich nach vorne kämpfen, hat sich über das Rennen eigentlich auch echt gut nach vorne gemeistert, war dann irgendwann in den Punkten zu sehen und ja, er musste dann auf die 12 fahren. Glücklicherweise in ja, in der finalen Phase des Rennens, wo es dann auch für Robert De Haan viele Plätze nach hinten ging, hätte er tatsächlich die Meisterschaft wieder zurückkämpfen können, wurde dann torpediert in der unglücklichen Weise nach der zweiten Schikane von Monza, dicke Auslaufzone. Wurde übersehen und dann eben heftig abgeräumt. Auch Sebastian Freimuth war davon Opfer und da ging es dann mächtig nach hinten. Damit die Rookie-Meisterschaft für ihn dort dann auch beendet für Kaz Havercourt. Die Meisterschaft, wie gesagt, vorne in dem Porsche Mobile Supercup war eigentlich relativ eindeutig gewesen mit Platz 2. Für Laurent Tenforde war das sehr, sehr gut. Er hatte einen Durchhänger gehabt in Ungarn und in Belgien mit 9 bzw. 14 Punkten. Hat damit dann an ein oder an zwei Rennwochenenden ja, weniger Punkte gemacht als an einem durchschnittlicherweise. Also der hat einen Wahnsinnspunkteschnitt, wenn man das mal überlegt. 168 Punkte hat er geholt. 8 Rennen haben wir, hat mal eben einen Punkteschnitt von 21 rausgeholt. Das ist schon echt der Wahnsinn. Während Harry King auf Platz 2 ging, Marvin Clough auf Platz 3, hat dann am Ende in den letzten beiden Rennen nicht mehr die Oberhand beweisen können. Hätte da eigentlich auch, wenn man das gesehen hat, Anfang der Saison echt um Platz 2 kämpfen können. Keegan Masters auf 4, starke Saison gefahren. Best of the Rest und Giretti durch den Sieg in Monza als Porsche Junior eigentlich wirklich gezeigt, was er machen konnte und was er eigentlich kann in der Saison. Schwierig reingefunden, deshalb für ihn der 5. Platz mit 85 Punkten noch ein ganz gut zu Gesicht gefunden. Um das nochmal abzuschließen, Kaz Havercourt, Robert De Haan, Platz 7 für Robert De Haan und Kaz Havercourt auf Platz 8. 3 Punkte trennten dort von dem Titel rund um die Rookie-Meisterschaft. Und dann blicken wir auf das Wochenende der DTM. Am Sachsenring probiert man jetzt ein neues Format aus. Das sieht wie folgt aus. Ein 2,5 Tage-Event möchte man dort durchsetzen, dass am Freitag für die Teams nur noch der Aufbau stattfindet, muss man sagen. Zudem erwägt man dann auch, das Rennen etwas nach hinten zu verschieben, was allerdings wegen der Überschneidung mit Formel 1 und Fußball-Bundesliga nicht so einfach ist. Auch eine Verkürzung des Qualifyings und der Rennlänge wird besprochen. Das Ganze für das Jahr 2025 ist geplant, dass man das eben umsetzen möchte, dass man eben die Tage an der Rennstrecke verkürzen wird. Was bedeutet das? Jetzt konkret für das Wochenende. Das erste Freitraining findet am Freitag nicht wie bisher zum Mittag statt, sondern kurz nach 15 Uhr. Das Freitagstraining wird vom Freitag auf den Samstagmorgen verlegt und steigt schon um 8.35 Uhr und dauert 50 Minuten. Dafür rückt das 20-minütige Qualifying, das in der Regel um 10 Uhr bereits vorbei ist, nach hinten und geht um 10.40 Uhr über. Zitat: Man hat nicht großartig die Möglichkeit, was zu verändern und auszuwerten. Sieht Rainer Dörr, der Teambesitzer des McLaren Neueinsteigerteams, eine Herausforderung darin, sagt auch weiterhin, Ingenieure müssen also schnell verarbeiten, was man dann auch machen muss und verändern muss. Zwischen der Qualifying-Zielflagge und dem Öffnen der Boxengasse zum Rennen, Startzeit wie bisher auch 13.30 Uhr, liegen am Sachsenring damit nur noch eine Stunde und 50 Minuten, was bei Schäden für die Mechaniker zu einem Kampf gegen die Uhr sein und führen können. HRT-Teamchef Ulrich Fritz sieht darin auch für die Rennleitung eine Herausforderung, sagte bei den Kollegen vom Total.com, Zitat: Kannst du ein ordentliches Scootin-Ring und ordentliche Rennleitungsentscheidung sicherstellen, wenn jemand im Qualifying geblockt wird? Da muss man das Hand und haben. All das, was man nun am Samstag in einem Praxistest unterziehen wird, sehen wir dann. Das so eben das Zitat von Ulrich Fritz, der Teamchef von HRT. Ja, interessantes Format, muss man ganz klar sagen. Damit dann auch für euch die TV-Zeit ein bisschen anders. 15 Uhr haben wir schon besprochen. 8.30 Uhr, nicht 18.30 Uhr, so. 8.30 Uhr, das zweite Freitraining, 10.30 Uhr, Qualifying 1, 12.05 Uhr. Ab ProSieben einschalten für das Rennen, das eben größtenteils verändert bis zum Samstag, Sonntag. Ziemlich gleich, 9.10 Uhr, 12.05 Uhr für euch, das zum Sachsenring, das Rennen dort eigentlich ja immer bekannt für ja nicht unbedingt den Powerhouse-Fahrzeugen. Heißt also, für BMW wird es sehr schwierig, hingegen wird es für Porsche und Audi ein Rennen, was ihnen durchaus entgegenkommen könnte, muss man ganz klar sagen. Im letzten Jahr, die Ergebnisse für sich, war es ja ein Rennen, was Mirko Bortolotti und Luca Stolz entscheiden konnten. Thomas Breining damals seinen Grundstein gelegt für die Meisterschaft mit Platz 2 und Platz 4 in den Rennen dort belegt. Wie gesagt, Lamborghini, Audi und Porsche zählen dort aus meiner Sicht zu den Favoriten. BMW hat eigentlich wenig Chance gehabt, dort noch in die Meisterschaft eingreifen zu können. Mercedes, je nachdem, wie die Abstimmung dort läuft und wie das Rennen, respektive dann auch das Wetter, ihnen entgegenkommt, muss man aber sagen, wir eigentlich keinen Regen erwarten. Sehr hohe Temperaturen, 27, 28, 29 Grad vorausgesagt, Regen aber bisher zumindest laut und Fehlanzeige. Das dann für euch zur DTM, Rahmenprogramm ja auch noch der Porsche Carrera Cup Deutschland unterwegs. In der nächsten Folge besprechen wir das Ganze genauso wie nochmal ein paar News, die so angefallen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche dann auch wieder hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.